Nicht schlecht. Oh, 6:01 Uhr, Berlin. Moment, lad. 3 Anmeldungen.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
In diesmal 1111.
So. Aua.
Ich brauchte nur irgendeinen Peak.
Ich peak dich auch gleich. Also gut, dann.
Also gut, dann. Dann trinke ich nochmal was.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Happy Shooting. Große Freiheit.
Ja. Sonst ist alles okay, Herr Nienke.
Wie komme ich jetzt darauf? Und mal sagen, ja.
Weiß nicht, du hast doch gerade nur Wasser getrunken, oder?
Ja, selbstverständlich. Ich trinke ausschließlich Wasser. Mit wenig Kohlensäure.
Ja. Kann ich bestätigen.
Ich bin übrigens der Boris.
Ich bin Chris.
Und zusammen sind wir Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, heute werden wir wahrscheinlich die ganze Sendung lang übereinander reden, weil ich bin jetzt hier gerade in Hannover auf einer extrem langsamen Leitung. Also zumindest heute ist hier irgendwie ziemlich langsam.
Ja, hast du mal dieselben Voraussetzungen wie ich mit DSL 1000, nicht wahr?
Das liegt an meiner Heizung. Die wird nämlich gerade in Tübingen quasi rund erneuert.
Hat die geleckt?
Nein, so eine alte Gastherme, die nicht mehr lange macht und außerdem der Wasserdruck und alles ist irgendwie scheiße. Und jetzt sind heute und morgen und übermorgen die Gas- und Wasserinstallateure da und löten um und machen und es gibt keine Heizung und keine Dusche und nichts. Und dann
ist es ja naheliegend, dass man nach Hannover fährt.
Ist es naheliegend, dass man nach Hannover fährt, genau. Und
von Tübingen nach Hannover.
Und da zum Beispiel mit Moni einen schönen Bericht für nachher aufnimmt. Schauen wir doch mal, was wir heute in der Sendung haben.
Apropos Bericht, genau, dann lass uns doch mal gucken. Ich habe hier schon wieder auf meine Unterlagen gesabbert.
Was
wir denn hier heute haben? Ja, in meinem Alter fängt man auch mal an zu sabbern, das ist einfach so.
Alles klar, wir haben heute eine neue Aufgabe.
Genau, wir haben einen Nachtrag zur letzten Aufgabe.
Dann werden wir uns ganz groß und breit so gegen Ende der Sendung über die neuen Workshops auslassen. Wir haben nämlich was ganz Geiles aufgemacht.
Da gibt's tolle News, ja.
Ich sag nur, große Stadt. Wer auf Twitter ist, weiß es schon lange. Wie gesagt, Twitter-Leser wissen mehr. Da haben wir es nämlich schon vorgestern angekündigt. Und ja, jetzt aber auch hier im Workshop. Wird spannend.
Im Podcast.
Wie auch im Podcast. Immer. Du sabberst, ich weiß nicht mehr, was ich sage.
Ja, das ist normal bei uns alten Knackern. Dann hast du einen schönen Beitrag mit der Moni gemacht über Blurb. Da
genau.
Hat man gesagt, ihr habt ein Fotobuch gemacht.
Richtig, war angekündigt, kommt heute. Dann gibt's ein Hörertreffen in Hamburg am 14.02. Da linken wir aus den Shownotes hin.
Und dann gibt's noch mal was von euch.
Richtig.
Habt ihr gemacht, einen ganz langen Blog-Eintrag auf Happy Shooting zu, naja, sagen wir nachher, zu Vergrößerern.
Quasi das Happy Shooting-Blog zugemüllt sozusagen.
Ja, ich kriege über Spam auch immer Werbung für Vergrößerer. Weiß auch nicht, was die machen wollen. Ja, dann haben wir einen Kommentar und einen Bericht zum Thema Zoo und Aquarien.
Genau, dann haben wir eine Spiegelreflex, bei der der Spiegel twing wegfliegen kann.
Ja, dann nochmal ein Nachtrag zu Passfotos mit einer kleinen Hilfe.
Kann ich sehr gut brauchen. Und dann haben wir noch einen kleinen Nachtrag, eine kleine Klärung. Und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar hat uns der Manfred Pöte von der P&P-Versicherung nochmal geschrieben. Es gibt diese Vorsorgeklausel. Und da hattest du dem eine Mail geschrieben und was nachgefragt.
Ja, das war ja noch ein bisschen unklar, was das denn jetzt eigentlich bedeutet. Und da gab es auch Fragen über Twitter, per Mail und in den Kommentaren, glaube ich, auch. Und da habe ich gedacht, ja, dann schicke ich die Fragen doch einfach mal weiter. Und da hat der Manfred Pöter auch ziemlich schnell geantwortet und schreibt, hallo Herr Nienke, vielen Dank für Ihre Mail. Hierbei handelt es sich um eine kundenfreundliche, automatische Vorsorge für Neuanschaffungen. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt der Anschaffung. Einzige Voraussetzung ist, dass der Kunde den neuen Artikel binnen 4 Wochen zur Mitversicherung anmeldet. So, jetzt kommt ein schönes Beispiel dazu. Zum Beispiel, am Samstag kauft sich unser Kunde ein neues Objektiv für 1.500 Euro. Und meldet dieses aber. Ja, genau. Meldet dieses aber erst zu Beginn der neuen Woche bei uns mit einer Kopie des, der Anschaffungsrechnung zur Mitversicherung an. So, soweit der normal, ne? Aber jetzt ist es so, er genießt dann am Wochenende bereits automatisch Versicherungsschutz im Rahmen dieser Vorsorge.
Okay.
Also, ganz nett.
Ja,
also. Wenn es dann am Sonntag schon runterfällt und Plirr macht, ist es schon versichert gewesen, obwohl es noch gar nicht angemeldet war. Na, das gerne stehen praktisch. Wir für weitere Fragen und Wünsche zur Verfügung. Ja, also, Herr Pöte, wenn Sie hier zuhören, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hoffe, wir konnten das klären.
Jo, jetzt hat uns Kohlmanns einen Link geschickt. Wir hatten es ja letzte Woche vom Thema Passfotos und dass die eben heute schon ganz gewissen Ansprüchen genügen müssen, nicht nur was die Größe angeht, sondern wie viel oder wenig man lächeln darf und wo die Augen sein müssen und die Nase und ja, was man halt als Hut und Brille und sonst was tragen darf und was nicht. Und ja, da gibt's auf dem D-Forum gibt's eine Photoshop-Datei zum Runterladen, da hat uns der Kohlmanns hingelinkt. Er schreibt, ich habe mit dieser Datei schon einige Passfotos gemacht, die ohne Probleme akzeptiert wurden. Also das ist so eine Art, ja, so eine Art Schablone quasi. Und damit scheint das ganz gut zu funktionieren. Kann ich gerade unglaublich gut brauchen. Ich habe nämlich jetzt zum dritten Mal meinen alten rosa Führerschein in der Waschmaschine mitgewaschen.
Oh nein.
Und der ist doch tatsächlich an einem Punkt angelangt, wo man, ja, also das Foto ist schon nicht mehr zu sehen und der Rest wird auch schon ziemlich ausgegilbt. Ja, ich brauche jetzt mal dringend einen neuen. Muss jetzt nächste Woche mal zum Landratsamt und mir mal irgendwie da einen neuen, so einen kleinen Kärtchenführerschein besorgen. Ich habe ja noch den rosa Lappen.
Ja, den habe ich auch noch.
Ja, also meiner ist dann quasi am Ende seiner Lebenszeit angelangt. Durch, ja, ich halte es ja doch dann gern mal sauber, meine Führerscheine, nicht wahr?
Ja, muss ja auch mal sein. Dann kriegst du jetzt eine Scheckkarte, die kannst du dann immer schön polieren.
Die kann man dann polieren und die kann man dann auch für andere Dinge verwenden, so Türen aufmachen und so. Das sieht man in den Krimis immer.
Ja, dann hast du hinterher zwei. Auch nicht schlecht.
Oder so, zwei Führerscheine. Na gut.
Tja.
Also jedenfalls, danke Kummerz, das ist ein klasse Tipp. Wird sicher einigen helfen.
Link stellen wir natürlich in die Shownotes. happyshooting.de, Folge so. 131.
Und Wahnsinn. Jetzt kommen wir zum Thema Ploying.
Ja, Ploying, da hat uns der Ralf geschrieben. Der hat einfach ganz kurz und knackig uns den Link geschickt und meinte, könnte eventuell euch betreffen. Liebe Grüße, Ralf. Der Link verweist auf einen Artikel bei golem.de. Ja, und da geht es darum, dass es bei der EOS 5D, dem alten Modell, passieren kann, dass diese durch einen Materialfehler kaputt geht. Und genau beziehen die sich dabei auf den Spiegel. Der ist wohl verklebt. In irgendeiner Art und Weise. Und da soll es wohl einige Modelle geben, wo der Kleber nicht so richtig haltbar ist. Und naja, so ein Spiegel, eine gewisse Masse hat er ja und der wird ja auch extrem rauf und runter gefahren.
Und schwer beschleunigt.
Ja, und da kann es dann halt passieren, dass der Spiegel einfach keine dauerhafte Bindung mit seinem Kleber eingehen möchte und sich dann verabschiedet.
Und im hohen Bogen wegfliegt, falls man kein Objektiv drauf hat. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie der so wegkatapultiert wird. Also ich kann nur sagen, meine 5D hat das nicht. Und wenn ich die schüttel, dann klappert es auch noch nicht. Also da rasselt auch kein Spiegel im Gehäuse rum. Ich glaube, das ist beschränkt auf eine Serie, die sie da gemacht haben. Aber wer das Problem haben sollte, der kann das dann bei Canon reparieren lassen. Natürlich gratis. Genau.
Das gibt's auch prophylaktisch. Also man kann einfach die Kamera zum nächstgelegenen Händler bringen, da gibt's auf der Canon.de Seite, wenn man da über Support geht, kann man dann sagen, ich will eine Werkstatt in meiner Nähe oder überhaupt die Werkstätten sehen. Und dann muss man halt gucken, ob man da hinfahren will, also vorher einen Termin machen oder ob man sie halt hinschicken will. Also ganz ehrlich, ich werde jetzt den Teufel tun und meine Kamera verschicken.
Nö, wenn was klappert, dann klappert's und dann kann man es immer noch reparieren.
So ist es. Wenn's kaputt ist, muss eh heile gemacht werden. Witzig fand ich, in dem Bericht hatten sie geschrieben, dass sie oder dass Canon nicht sagen kann, welchen Seriennummernkreis das betrifft. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich.
Tja, ich sage jetzt mal, so viel Auslösungen wie meine schon hat, ich habe es nicht mitgezählt, aber es werden dann doch deutlich über 100.000 sein. Bin ich mal ja relativ beruhigt, dass da erstmal nichts passiert.
Ja, ich lasse mich auch überraschen, was da passiert. Und meine Güte, wenn sie kaputt ist, ha, dann machen wir da halt einen Stiftständer draus und kaufen eine neue. Wir haben's ja. Ha, Wirtschaftskrise, was ist das? Ja,
ja, ist das so. Der Max, der auch unter dem Pseudonym Schrottplatz fungiert, schreibt: Moinsen, Chris und Boris. Ich wollte mich mal über die Zoobesucher mit ihren fetten Spiegelreflexen, am besten noch die mit dem roten Streifen, beklagen, die dann versuchen, bei den Aquarien Meeresbewohner zu fotografieren und dann blitzen. Nein, auf keinen Fall machen. Das bringt gar nichts, schreibt er. Die Scheibe reflektiert und dann kann man das Bild vergessen. Ihr verschreckt nur die kleinen Fischis. Ich würde eher raten, möglichst nah mit dem Objektiv an die Scheibe zu gehen und ISO-Blende und Belichtungszeit zu erhöhen. Es gibt auch ziemlich gute Automatikprogramme oder wie man sie auch nennt, für die Unterwasseraufnahmen, dann richtig ohne Glasscheibe im Wasser und Unterwassergehäuse sind, die auch die auch gut vor der Glasscheibe funktionieren. Nie vergessen, Fische sind auch Tiere und für die muss man sich echt Zeit nehmen. Also nicht frustriert sein, wenn das Ganze nicht sofort klappt und das Bild ein bisschen verwackelt oder ähnliches. Gerade wo einer von euch in einer der letzten Folgen von Fotografieren im Zoo geredet hat und mich's immer wieder graust, wenn das Leute machen mit ihren fetten Kameras und ich als 14-Jähriger mit meiner Kompaktkamera das besser mache. Ich hoffe, ich konnte helfen. Max, ist tatsächlich manchmal so.
Du hörst ja natürlich auch Happy Shooting. Es ist ja klar, dass du das besser machen kannst.
Ich erinnere mich dran, also es gibt manchmal wirklich Leute, das war eine Fotografin in San Francisco, die war da am Pier, wie heißt der da, in dieser Pier 14, 37, egal, also irgendwo da, wo diese Seelöwen rumhängen, und hatte ein 70 bis 210er großes L-Objektiv auf der Canon-Kamera und berührte dann so ihren Auslöser und klappte der Blitz auf der Kamera hoch.
Whoops.
Da dachte ich auch, Workshop, unbedingt mal Workshop besuchen.
Ja. Das muss das kleine grüne Rechteck gewesen sein.
Also man kann Fische blitzen durch die Scheibe. Dann sollte man aber um Himmels Willen die Kamera schräg zur Scheibe halten, dass der Blitz nicht wieder direkt ins Bild zurückreflektiert wird. Kann aber auch schief gehen, weil dann blitzt man ja über die Scheibe über Umwege auch was anderes an, was dann auch wieder rückreflektiert.
Und vor allen Dingen, es gibt ja durchaus Aquarien jetzt in den Zoos, die haben ziemlich fettes Glas. Das ist ziemlich dick und das ist dann nicht mehr ganz so einfach. Du kannst auch frontal in die Glasscheibe reinblitzen, das funktioniert auch. Wenn du jetzt nicht diesen On-Kamera-Blitz hast, sondern irgendwas, was ein bisschen weg von der Kamera ist, also mit einem Kabel oder mit einem Funkauslöser, direkt an die Scheibe vorne ranhalten und dann am besten irgendwie mit der Hand noch abdecken. Ne? Das, also wenn man halt durch eine Scheibe durchgucken will, dann muss man ja auch ein bisschen die Reflexion weghalten. Mhm. Aber auch da musst du dann aufpassen, wo du mit der Kamera dann hinzeigst, sonst hast du doch wieder diesen Blitzreflex mit drin. Also das ist alles nicht so.
Also am einfachsten
noch schöner wäre es, du packst den Blitz direkt ins Wasser rein.
Genau. Du ziehst dir so einen Taucheranzug an und steigst halt mit ins Aquarium.
Ja.
Aber brauchst dann eben ein Unterwassergehäuse, nicht wahr?
Natürlich. Und wenn der Aufseher kommt, dann sagst du, wieso? Ich habe doch vorhin gefragt, dass Fotografieren erlaubt ist.
Genau. habe ich das hier mal erzählt? Ich habe das mal gehört von einem Fotografen, der musste in einem Museum fotografieren mit ganz vielen Glaskästen. Und das ist natürlich das Problem. Du baust dann deine Blitze auf und hast du eben irgendwie 1000 Glasoberflächen, die alle irgendwie reflektieren und dann kannst du quasi nicht vermeiden, dass du dich da selber in irgendeiner Form reflektierst oder deine Blitze. Und was der dann gemacht hat, ist, der hat einfach wirklich viele Quadratmeter schwarzes Tuch gekauft, hat quasi alles im Umfeld irgendwie abgedeckt, hat sich selber schwarz angezogen, hat sich eine schwarze Skimaske aufgesetzt mit einer schwarzen Sonnenbrille, nur damit er in der Reflexion nicht so deutlich sichtbar ist, weil irgendwo reflektiert er sich auf jeden Fall. Das war also ein richtig dicker Aufwand, aber er hat dann die Bilder eben trotzdem gut hinbekommen.
Ja, super. Tja. Das ist der Knüller. Ja, genauso unsinnig, wie es halt ist. Du hast es auch schon gesagt, vorhin ein schönes Beispiel. Und da gibt es noch ein anderes Beispiel mit dem Blitzen, was eben auch unsinnig ist. Da gibt es Leute, die packen oben auf ihren guten Systemblitz so ein, ja, wie heißt es, so eine Tupperware, so ein Stofen oder
gibt es auch einen deutschen Namen für? So ein kleines Diffuserli.
Ja, es ist so ein Becherchen, was vorne vorgeklemmt wird.
Ja, ja.
Und das benutzen die Leute dann auch draußen im Freien. Und das ist ziemlich überflüssig, das zu tun, weil diese Teile, die direkt stramm drauf sitzen, ja, die haben die Aufgabe, dass das Blitzlicht eben nicht mehr gerade, ausschließlich gerade in eine Richtung leuchtet, sondern dass es eben ein bisschen in alle Richtungen verteilt wird. Und Sinn dieser ganzen Aktion ist es jetzt nicht, dass man draußen im Freien weiche Schatten bekommt, weil das funktioniert nicht. Der Sinn ist, dass man in einem Zimmer, in einem Gebäude Licht nicht nur frontal rausschickt, sondern auch an die Seiten nach oben und nach unten, damit dieses Licht wiederum von den Wänden zurückreflektiert werden kann, um Schatten aufzuhellen oder Schatten weicher zu machen. Das klappt aber, wie gesagt, nur dann, wenn man einen Raum hat, der jetzt nicht unbedingt gerade eine Kirche oder ein Dom ist, sondern wenn man eben Wände hat, möglichst mit neutraler Farbe um sich herum, damit das funktioniert.
Ist ja heute auch nicht mehr so leicht. Also die weiße Rauffaser, die ist ja auch nicht mehr wirklich überall anzutreffen.
Nee, nicht mehr wirklich. Aber das ist der einzige Sinn von diesem Ding und dann funktioniert das auch ganz gut. Und draußen im Freien hat das eigentlich gar nichts verloren. Das ist dann so, als wenn man im Freien über die Decke blitzen will und einfach mal auf den Mond zielt. Jo. Aber das also weder schafft es das Licht dahin, noch wieder zurück. Und selbst wenn, wird das ja auch 2 Sekunden dauern. Also, ja. Da amüsiere ich mich dann auch immer, wenn ich sowas sehe.
Boris?
Ja, Chris?
Wann hast du das letzte Mal ein 10-Megapixel-Foto auf A1 ausgedruckt?
Oh, das muss letzte Woche, nee, Quatsch, habe ich noch nie gemacht. Ja, ich habe noch nie einen A1-Drucker gehabt.
Aber du glaubst, dass es Leute gibt, die das mal tun müssen, beziehungsweise mal das Bruch vergrößern
müssen. Wir haben ein 6-Megapixel-Bild auf A1 geplottet.
Oh, habt ihr?
Haben wir mal gemacht. Das ist bestimmt schon 7, 8, 10 Jahre her.
Na gut, manchmal ist es ja auch so, du willst vielleicht einen Ausschnitt aus einem Bild hochvergrößern und den dann auf A4 ausdrucken, aber die eigentlichen Pixel reichen einfach nicht aus dafür. Mhm. Und jetzt gibt's natürlich da immer wieder das Problem, was tut man? Kann man es einfach hochvergrößern und was passiert dann damit? Nimmt man Photoshop oder nimmt man irgendeinen Spezialisten dafür? Und da gibt's halt jetzt doch einiges an Software. Und Moni hat sich mal wieder ganz fleißig verdingt und hat mal 4 solche Dinge gegeneinander getestet, aber richtig ausführlich. Und zwar Photoshop gegen Genuine Fractals, gegen Photozoom Pro und Capture NX, die so alle so ein bisschen die Platzhirsche sind. Photoshop eher weniger, die Hochskalierfunktion ist da nicht wirklich,
Das ist eher als Vergleich für die Standardroutine oder so, ne?
Genau, für diese bikubischen mit schärfer, mit weniger, mit scharf, mit ohne scharf.
Genau.
Weiß schon. Ja, mit Beispielfotos und so weiter, ist ein richtig ausführliches Ding geworden. Also wer sich's mal durchlesen will, der Beitrag heißt Auf die Größe kommt es an, unter happyshooting.de zu finden. Wir linken da auch nochmal hin. Und den Ergebnissen greifen wir jetzt mal nicht vor. Außer, dass die Spezialisten das dann doch potenziell vielleicht ein bisschen besser können, als die nicht so spezialisiert sind.
Habt ihr die Ergebnisse dann auch gedruckt?
Das wäre jetzt der nächste Schritt. Wir haben es jetzt erstmal nur direkt auf dem Bildschirm verglichen.
Bildschirm, okay.
Naja.
Weil da würde mich
auch mal
tatsächlich interessieren. Nee, man kann ja einen Ausschnitt machen auf A4 oder sowas.
Ja, ja.
Aber mich würde mal interessieren, wenn man das macht, ist das Ergebnis mit diesen Upsizern tatsächlich besser, als wenn ich das Original nehme und es dem Druckertreiber überlasse? Hm. Weil so richtig schlecht sind die auch nicht.
Nee, Druckertreiber sind potenziell auch ganz gut. Das muss man natürlich nochmal gegeneinander halten, aber das war nicht im Rahmen des Testes. Also das wäre dann quasi Teil 2, der dann vielleicht
Moni, da weißt du, was du zu tun hast.
Ja, Moni nickt mit dem Kopf. Nee, tut sie nicht. Sie winkt vehement ab. Ich glaube, das war richtig viel Arbeit. Kann ich jetzt nur mal bestätigen.
Ja, nu.
Soll sich nicht so anstellen, ja.
Ja, eben. Hält jung.
Okay.
Du, wir haben Fragen bei Twitter gekriegt.
Wir haben Twitter-Fragen. Ja, dann lass doch mal hören.
Der Oliver fragt, kennt ihr einen Händler, der Kameras und Objektive in Deutschland verleiht? Ja, kennen wir.
Gibt es, ja. Lens Avenue.
Lens Avenue, ganz genau.
Ist es
lensavenue.com und lensavenue.de geht aber, glaube ich, auch.
Also Avenue, UE.
Genau.
.com. Machen wir doch mal auf hier. Jawohl, passt. Vermietung, Objektive, DSLR, Canon und Nikon.
Ja. Habe ich selbst auch schon ausprobiert. Da hatte ich nämlich seinerzeit eine EOS 5D mitsamt diesem 24-105 LIS, hast du nicht gesehen, Objektiv, ausgeliehen. Und das ist ziemlich problemlos bei den Jungs. Also man meldet das an, wie lange man das haben will und dann kriegt man das zugeschickt an eine Adresse, die man halt vorher angibt. Und das war auch, wenn ich mich recht entsinne, war das quasi den Nachmittag, bevor ich es haben wollte, schon da. Also man kann wirklich sagen, wann hat man das Shooting und dann kommt es rechtzeitig. Und dann kann man es sich hinterher wieder abholen lassen. Also da ist dann so ein Rücksenderaufkleber und ein Zuklebezeug dafür, ein Karton, alles schon fertig ausgefüllt mit dabei. Also man packt das alles ordentlich wieder ein und sagt, jetzt holt das hier wieder ab und dann kommt der freundliche Post- oder UPS-Mann und holt das dann wieder ab. Da hat man dann nichts mit zu tun.
Cool.
Das lief ganz gut.
Also wenn man mal was ausprobieren möchte, mal irgendein Objektiv ausprobieren möchte, was man nicht besitzt, aber oder man braucht mal ein Backup, man möchte eine Hochzeit fotografieren, man möchte einfach eine Sicherheitsreserve haben.
Mhm. Absolut. Die haben Nikon-Kram und Canon-Kram, Objektive reichlich. Ja, geht ganz gut.
Klasse. Gritze fragt, was ist der Unterschied zwischen Tiefenschärfe und Schärfentiefe?
Ja. Das eine gibt an, wie tief die Schärfe ist und das andere gibt eben an, wie scharf die Tiefe ist. Deswegen heißt es Schärfentiefe und nicht die Tiefenschärfe.
Richtig. Gut, nächstes Thema.
Workshops.
Hörertreffen.
Ah ja, Hörertreffen.
Und zwar am 14.02. Also die Show wird am 12.02. aufs Netz gestellt und dann noch 2 Tage. Sollte also rechtzeitig sein. In Hamburg gibt es ein Hörertreffen und ja, da schicken wir euch hin, einen Link. Also wenn ihr in Hamburg seid, unbedingt vorbeigehen.
Ich drücke euch ja die Daumen, dass das Wetter hält.
Ja, bisschen Sturm. Naja, dauert ja noch eine Weile, bis das stattfindet. Die Würfel sind gefallen. Wir treffen uns am 14. Februar um 10.30 Uhr am S-Bahnhof Blankensee. Dann ist aber kurz drauf nochmal ein Nachtrag. Ob wir uns am Samstag wirklich in Blankensee treffen, wird am Freitagabend bekannt gegeben. Wetterabhängig. Na gut, dann unbedingt aufs Forum gehen und nachschauen. Nicht, dass dann einer irgendwie im Blankensee steht. Blankenese, bin ich denn doof? Ich kann nicht mehr lesen. Blankensee gibt's ja gar nicht. Blankenese natürlich. Nicht, dass dann einer da steht und ja einsam und alleine weinen muss. Na gut. So.
Ja.
Jetzt kommen wir aber zu dem großen, weiß nicht, wie groß der Block wird, schauen wir mal. Und zwar haben Moni und ich, ja, jetzt schon, wir haben vorletztes Mal drüber geredet, dieses Fotobuch von Blurb uns kommen lassen. Mhm. Und da war immer die Frage, ja, wie ist das denn qualitativ und taugt das was und wie ist der Prozess? Und da kamen so viele Fragen, dass wir uns überlegt haben, dass wir das dann doch mal ein bisschen dokumentieren hier auf der Show und ja, lass uns da mal reinhören.
Tja, dann fahre ich mal das Band ab.
So, hier sind wir wieder, Moni.
Hallo allerseits.
Und ich. Und wir reden heute mal über Blurb-Fotobücher.
Ja, weil wir sozusagen Boris' Test noch ein bisschen vervollständigen wollen. Da genau. Fehlt ja noch die Hälfte.
Genau, da werden wir in den Shownotes hinlinken. Es gibt ja bereits ein paar Tests von Boris. Jetzt haben wir leider keinen direkten Vergleich zwischen denen, die Boris getestet haben und dem Blurb-Fotobuch, was wir gemacht haben. Aber wir werden mal auf den nächsten Workshop irgendwie das mitnehmen und dann nochmal kurz drüber reden. Aber jetzt wollen wir mal kurz unsere eigenen Erfahrungen dazu kundtun. Und zwar haben wir Weihnachten und Neujahr in den Schweizer Alpen verbracht und haben dort aus den Fotos, die wir dort gemacht haben, ein Fotobuch gebaut, eben bei Blurb bestellt. Ja, was gibt's denn zu Blurb sozusagen?
Gut, schicken wir mal vorweg, dass wir uns über das Ergebnis ziemlich gefreut haben.
Ja.
Das war ein sehr schönes, sehr stabiles Buch, was eigentlich von der Optik her so daherkam, als hätte man es als Bildband im Laden gekauft.
Genau, also Fotobuch, das könnte man sich auch, so wie nennen die Amis das, ein Coffee Table Book, also auf den Coffee Table stellen und dann würde das auch funktionieren.
Gut, wie geht man vor, wenn man so ein Buch erstellen möchte? Also zum einen hat man hoffentlich eine Menge Bilder, die da rein sollen.
Also gleich mal vorneweg, Moni hat im Vorfeld vor diesem Buch, was wir da gemacht haben, schon mal ein anderes gemacht und zwar.
Du musst mich schon wieder verpetzen, oder?
Ja, muss ich. Und zwar ist das der Ausstellungskatalog für deine Fotoausstellung, über die wir ja vor ein paar Folgen geredet haben. Raschel mal kurz. Ja, das war's. Das sind insgesamt irgendwie 17 Bilder gewesen. Tja, also das Dingen ist, man sollte sich im Klaren sein, dass nur 17 Bilder, wenn man die sehr ökonomisch auf die Seiten verteilt, dann eben auch kein wirklich dickes Buch machen. Also das war dann eher eine Überraschung, als das dann etwas dünn ankam. Das liegt aber nicht an der Papierdicke, sondern es liegt schlicht und einfach daran, dass...
Was ich so dusselig war, Füllseiten aufzubauen.
Das wollte ich jetzt so nicht sagen.
Nennen wir das Kind doch einfach beim Namen.
Ja, Füllseiten ist auch sowas, also in dem... Schweizer Alpenfotobuch haben wir ja auch so zwischendrin, zwischen den einzelnen, in Anführungszeichen, Kapiteln, haben wir ja auch ein paar schwarze Seiten, die allerdings jetzt weniger Füllseiten sind, als einfach, um das Ganze zu strukturieren. Und ja, das wird auch so erkannt.
Wollen wir nicht einfach ganz von vorne anfangen? Also
fangen wir mal von vorne an.
Wir hatten Bilder, und zwar, naja, roundabout 140 Stück, richtig?
Mhm, richtig.
Gut, und wir haben uns gedacht, das sind eigentlich eine Menge Bilder, das sind eine Menge schöne Bilder, dann machen wir daraus mal ein Fotobuch. Von Blurb kannten wir ja nun schon das Prozedere, also ich zumindest kannte es, sodass wir damit gleich weitergearbeitet haben. Für Blurb muss man sich eigentlich zunächst mal eine Software runterladen. Ich glaube, da unterscheidet es sich nicht groß zu anderen Fotobuchanbietern. Die Software, die gibt's für Mac und PC. Die ist schnell von der Webseite runtergeladen. Das heißt, selbst dann einigermaßen schnell, wenn man so eine schleichige DSL-Verbindung hat wie ich. Das sind 38 und ein paar zerquetschte Megabytes. Und die Software gibt's nur in Englisch.
Gibt's keine deutsche Version?
Nicht, dass ich wüsste. Allerdings braucht man die auch nicht wirklich, denn die ist einigermaßen selbsterklärend. Und jeder mit Schulenglisch
kriegt das hin.
Kriegt das hin, genau.
So, jetzt hat man also die Software. Und jetzt erstellt man in der Software ein Buch. Man muss sich, glaube ich, von vornherein das Format aussuchen. Das kann man hinterher nicht mehr ändern.
Das Format sollte man sich vorher aussuchen. Ob man ein Hardcover oder ein Softcover will, das spielt am Anfang erstmal keine Rolle. Da kann man sich irgendwas aussuchen und das hinterher jederzeit ändern.
Aber Format ist dann die Größe in Zentimeter. Was gibt's denn da so?
Genau, also wenn man von der Größe in Zentimeter spricht, dann haben wir doch verschiedene Formate. Zum einen das kleinste, das ist ein quadratisches Buch, 18x18. Das kann man aber trotzdem bis zu 440 Seiten dick machen.
Das ist dann so ein Würfel quasi.
Das ist dann das Klötzchen, genau. Dann gibt es ein Hochkantformat von 20x25 Zentimetern. Dann vorgesehen für reine Textbücher, also für euren ersten Roman oder sowas ähnliches, ein 13x20 Zentimeter
okay, großes. Kurze Unterbrechung. Das heißt, Blurb macht nicht nur Fotobücher, sondern du kannst dort auch dein Kochbuch machen, deinen Roman und so weiter.
Ja, da wollte ich jetzt eigentlich später drauf kommen, aber
Können wir nachher.
Können wir nachher machen, genau. Also Textbuch 13x20, ein Standard-Querformat in 20x25. Das ist doch das, was wir genutzt haben. Mhm. Und dann gibt es noch das Luxus-Querformat sozusagen in 33x28.
Okay.
Die Formate, bis auf das Luxus-Exemplar, können alle in Hardcover und in Softcover bestellt werden.
Also Softcover ist dann so das Paperback-Format, was ja eben biegsam ist.
Biegsam, Taschenbuch halt. Mhm. Und das Hardcover gibt es zwei Varianten. Zum einen mit Bild bezogen, also Image Wrap nennen die das.
Also dieser quasi so ein Umschlag drumherum nochmal, so ein Buchumschlag.
Nee, das ist...
Ach nee, Moment, oh, okay, stopp, langsam. Ja. Image Wrap meinst du, das ist auf das Hardcover drauf gedruckt, das Bild, okay.
Genauso wie Schulbuch zum Beispiel, klassischerweise, ne? Und dann gibt es noch das sogenannte Dusk Jacket.
Genau.
Das ist dann wirklich, wie man das so kennt, das Buch selber ist dann, weiß ich gar nicht, ist es leinenartig?
Ich bin mir nicht sicher.
Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Und dann ist da nochmal so ein Hochglanz gefaltetes Bild nochmal einmal außenrum gelegt, was innen da nochmal einen Klappentext hat.
Mhm, okay. Ne?
Also alles immer klar. Die Dinger, die man später so gerne verliert oder die einem einreißen, wenn man das Bild allzu lieb gewonnen hat.
Das sind die Dinger, die ich eigentlich immer wegtue, wenn ich ein Buch lese, weil die nerven mich nur.
Das ist
Frevel. Weil beim Umblättern, na egal. Okay, also.
Das hat man sich dann erstmal ausgesucht, das Format. Und wenn man das über den Wizard macht, was für den Anfang vielleicht ganz praktisch ist, dann wird man als nächstes gefragt, okay, was für ein Buch willst du eigentlich machen? Und dann kriegt man sozusagen grundsätzliche Presets angeboten. Also es sagt noch nichts über die Farbe aus, sondern was grob über die Seitenaufteilung oder über die Idee, die hinter dem Buch stehen soll.
Die muss man nicht nehmen?
Die muss man nicht nehmen, man kann auch ganz freies nehmen.
Aber das sind so Templates, die man einfach sagt, okay, ich möchte jetzt halt ein ich weiß nicht, ein Hochzeitsbuch machen, dann nehme ich halt das Hochzeitspreset, dann genau. Das passt dann schon mal irgendwie.
Oder ich will ein Kochbuch machen, da sind die Seiten dann schon grob so aufgeteilt, dass man Platz für eine Überschrift, für ein Foto und für die Rezeptecke hat und sowas.
Okay, ja. Okay. Was gibt's denn da so?
Also wir haben Portfolio, das ist das klassische nur Bilder, also ein kleines nur Bilderbuch.
Sozusagen. Also wenn du als Fotograf deine Bilder vorzeigen willst.
Genau, quasi. Oder als Künstler, wie auch immer, mal zeigen willst, was du so machst, dann gibt's das klassische Fotobuch. Mit diversen Seitenlayouts, mit großen Fotos, mit kleinen Fotos, mit Collagen, Möglichkeit, Text dazu zu schreiben und so weiter. Dann das Hochzeitsalbum, das Gästebuch, das Kochbuch, so das klassische amerikanische Schuljahrbuch ist vorhanden.
Gibt's hier nicht so.
Gibt's hier eher nicht so viel. Kalender, also diese, nicht die Kalender, die man sich an die Wand hängt, sondern diese Jahres- und Tagesplaner, die man so in Buchform hat. Ne? Dann gibt es viel Text mit wenig Fotos, also sag ich mal, Kinderbuch zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es das Nur-Text-Format, also für Prosa, pur Prosa.
Also für deinen ersten Bestseller.
Genau.
So,
den ich immer schon mal schreiben wollte. Genau. Genau, das sind also die groben okay. Layouts. Und dann kurz noch, bei jedem von diesen Presets kann man dann zwischen einzelnen Seiten Layouts wählen. Also da gibt es Layouts für den Titel, also für die Titelseite, Layouts für Kapitel, Zwischenseiten,
okay.
Für die Hauptseiten und so weiter. Also im Grunde genommen ist das unendlich kombinierbar.
Mhm. Das heißt, du hast jetzt, also so wie ich mich jetzt erinnere, man hat ganz viele verschiedene Seitenlayouts innerhalb dieser Templates.
Ja.
Und muss sich dann aber auch ein bisschen an diese Layouts halten. Man kann also jetzt nicht was komplett frei gestalten. Wenn man das tun will, dann muss man diese freie Gestaltung außerhalb des Programms machen. Also wenn du zum Beispiel eine komplette Seite mit einem Bild und einem Text an einer bestimmten Stelle alles völlig frei gestalten willst, dann machst du das am besten außerhalb und nimmst dafür dann die Vorlage komplette Seite.
Wenn du dich einmal in einem dieser Presets bewegst, du hast auch vorher die Möglichkeit zu sagen, ich will gar keins davon wählen, ich will ein leeres, also quasi eine leere Vorlage, dann bist du völlig auf dich alleine gestellt. Mhm. Aber totale Freiheit macht doch immer totale Arbeit.
Stimmt, und diese Templates, ist mir aufgefallen, sind ja ganz gut designt. Also die haben ja schon, es gibt ja schon einen Grund, warum dann gewisse Abstände zwischen Bildrändern und Seitenrand genau. Zum Beispiel
ist. Also die Sachen sitzen alle sehr gut und sind auch, also für meine Verhältnisse, ich würde das jetzt als ziemlich wenig verspielt und sehr, sehr, ja, eigentlich schon ziemlich edel bezeichnen, was wir da gesehen haben. Mhm. Wenn man das aber dann verspielter machen möchte und zu Schnörkeln und Elefantenhaut neigt. Also
Elefantenhaut. Du meinst so Leder-Layout auf den Seiten und so?
Genau, und irgendwelche Ornamente an den oben auf der Seite und unten auf der Seite.
Und geschnitzte Holzecken und so.
Genau, kann man alles haben. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, weil man in jedem Preset dann auch nochmal verschiedene Themes wählen kann, die dann quasi was über die Farbigkeit aussagen.
Okay. So, jetzt übrigens, jeder darf sich die Software auch so runterladen, ohne dass man da Kunde ist. Das heißt, jeder kann mal mitspielen.
Genau,
man
Software
muss da,
kostet nichts.
Genau, man muss das also jetzt nicht irgendwie die Katze im Sack kaufen, man darf sich da quasi vorher mit austoben.
Sei nur gewarnt, wenn man einmal damit spielt, will man auch bestellen. Also mir ist es so gegangen.
Ja. So, jetzt haben wir die Software, jetzt haben wir das Buch designt. Also in unserem Falle war es dann so, dass wir aus den 140 Bildern, die wir so gemeinsam auf die Waage gebracht haben, in einem harten Auswahlprozess dann wirklich nur die Besten ausgewählt haben, gesagt haben, so, die schmeißen wir weg, die sind nichts und sind dann eben letztendlich auf 80. Ja, so Größenordnung 75 bis 80, ja. ich glaube, irgendwo so in dem Dreh rum sind wir gelandet. Und haben diese Bilder jetzt zu einem Buch gemacht, zusammengezogen, Titel für die Kapitelüberschriften eingefügt, haben uns dann für eine Farblichkeit entschieden, in dem Fall schwarzen Hintergrund und genau. Da die Bilder drauf.
Und wir sind eigentlich eher von Layouts ausgegangen, wo die Bilder möglichst groß rüberkommen. Also man kann auch sehr, sehr kleinteilige Seiten dort wählen, auch mit Collagemöglichkeiten. Wir haben aber eigentlich durch die Bank weg Layouts gewählt, wo die Bilder mindestens eine Seite groß sind, manchmal auch über die Falz hinweg.
Ja, was mich ein bisschen genervt hat, genau an diesen Bildern, die dann über zwei Seiten gehen, ist, dass man so ein bisschen tricksen muss, weil diese Layouts erlauben das eigentlich per se nicht. Das heißt, man muss das Bild, wenn man jetzt angenommen, man will eine Doppelseite mit einem Bild machen, da muss man quasi zwei Foto Platzhalter auf beiden Seiten reinnehmen und muss dann das Bild zweimal rein tun und muss das so hinzirkeln, dass sich das quasi in der Mitte trifft. Wenn man das allerdings einmal gemacht hat, ist es relativ einfach. Mhm. Also es ist wirklich so ein, man muss einfach sich klar werden, hoppla, da muss ich ein bisschen drumherum arbeiten.
Es gibt drei Dinge, die mir in der Software eigentlich sehr gut gefallen. Zum einen ist es, dass man jede Schrift verwenden kann, die man denn auf dem Rechner hat. Das sagen die ausdrücklich, nehmt die Schrift, an der ihr Spaß habt. Mhm. Dass es relativ einfach ist, Seitenzahlen zu platzieren. Mhm. Man sagt dem Programm nämlich einfach nur, wo man mit den Seitenzahlen starten möchte und dann wird das durchnummeriert. Da hat man jetzt nicht viel hantiert, damit das irgendwie an der richtigen Stelle zu platzieren oder den richtigen Abstand vom Rand zu wählen. Und was ich auch ganz schön finde, man muss alle Bilder, die man verwenden möchte, zunächst mal importieren. Die werden dann in einer gesonderten Spalte in der Software aufgeführt. Der Import geht ausschließlich als JPEG, also nicht als TIFFs. Dafür hat man aber dann immer eine Übersicht, welche Bilder man schon benutzt hat, weil die, die man schon verwendet hat, gekennzeichnet werden, sodass man genau weiß, welche habe ich schon und welche brauche ich noch.
Und bevor jetzt die lauten Aufschreie kommen, oh Gott, nur JPEG importieren. Also man kann nur JPEGs importieren. Die sollten auch, so wie ich es gesehen habe, möglichst im sRGB-Farbraum sich befinden.
Möglichst große Auflösung.
Genau, also eine möglichst hohe Auflösung. Die Software kümmert sich dann ums Runterskalieren.
Damit das macht sie sehr gut.
Das macht sie ordentlich. Und wir haben dann eben die entsprechenden JPEGs auch wirklich in höchster Qualität genommen. Das heißt, die Komprimierung und so weiter, die da vielleicht noch irgendwo passiert, so niedrig wie möglich gehalten. Und wenn man das alles beherzigt und wenn man dann auch noch einen kalibrierten Bildschirm hat, sprich, wenn man sich einigermaßen auf das verlassen kann, was man auf dem Bildschirm sieht, dann wird nachher das Buch auch so weit wie möglich in der Nähe dessen rauskommen, was man auf dem Bildschirm gesehen hat. Natürlich kann man nicht immer 100% ein Bild vom Bildschirm mit einem Bild auf dem gedruckten Buch vergleichen, weil das nun mal verschiedene Farbverfahren sind und das ist so ähnlich wie ein Dia in einem Leuchtkasten, kann man auch nicht mit dem gedruckten Bild vergleichen. Das heißt, wenn man sich dessen klar ist, dass da natürlich noch winzige Unterschiede sein können, dann kommt man mit dem Ergebnis sehr nah an das, was man sich so überlegt hat.
Also in der Tendenz würden wir sagen, ziemlich nah an dem, was wir erwartet haben, mit einer Spur, also wie gesagt, einer Tendenz dazu, etwas dunkler zu sein, als wir es am Bildschirm gesehen haben. Mhm. Aber ansonsten fand ich es relativ nah dran. Also bei den Schwarz-Weiß-Bildern habe ich eigentlich gar keinen Unterschied festgestellt. Bei den Farbbildern hatten wir es teilweise, dass sie ein bisschen dunkler aussahen.
Ja, aber wie gesagt, Bildschirm leuchtet, Papier leuchtet nicht. Also es gibt da einfach systembedingte Unterschiede. So, jetzt kommen wir aber zu einer ganz interessanten Sache und die ist gleich bei Blurb, die ist bei Blurb anders als bei manchen anderen Fotobuchherstellern und zwar bietet Blurb einen Shop an.
Genau, wollen wir erst was zum Shop sagen oder erst die Preise machen? Wir
können auch zuerst die Preise machen, wenn du möchtest.
Weil darauf baut es ja am Ende auf. Also wir haben mal ein bisschen geschaut. Das kleine Format, das 18x18, also das, genau, das Klötzchen, was wir eben erwähnt haben, das fängt bei 0 bis 40 Seiten an.
Genau, die haben immer so Abstufungen in den Seiten. Wir werden jetzt bei Gott nicht alle Preise aufzählen, weil da werden wir hört nicht mehr fertig. Aber nur so
der Webseite.
So ein paar Beispiele, zum Beispiel 0 bis 40 Seiten.
0 bis 40 Seiten als Softcover geht bei 9,95 € los. Wenn man das besonders schöne Papier, das sogenannte Premium-Papier haben will, muss man hier 1 € mehr zahlen. Mhm. Das Ganze als Hardcover mit Image Wrap wären dann 0 bis 40 Seiten 18,95 €. Mhm. Und wenn man das Ganze hochtreibt bis 440 Seiten, dann ist man bei 56,95 €. Das ist dann wahrscheinlich so breit wie hoch das Bild.
Ja, also 440 Seiten. Das, was wir gemacht haben, hat 120 Seiten. 4, ja, das ist schon ein ganz guter Klotz nachher.
Das dürfte ziemlich, ja, kann man schon nicht mehr unter ein Tischbein stellen, was wackelt. Dafür ist es schon ein bisschen dick.
So, das Premium Paper, das dickere Papier, das auch so wohl ein bisschen noch schöner ist bei Fotos. Wir haben es nicht getestet, wir haben das normale genommen. Da geht das Buch nur bis 160 Seiten und das kostet dann wieder im Format 18x18 31,95 €.
Ne, das war das ohne das Premium Paper, mit Premium 36,95 €. Mhm. Das heißt also, bei dem hätte man dann 5 € Aufschlag. Also okay, ne, je dicker das Buch, desto mehr Aufschlag hat man für das schöne Papier, aber das ist alles noch im Rahmen meines Erachtens.
So, jetzt haben wir dazwischen noch viele andere Formate und jetzt haben wir noch so als zweites Extrem, als andere Seite quasi das große, dicke Querformat.
Genau, das waren 33x28 cm. Das in der ganz dünnen Variante kostet das 41,95, aber nochmal zur Erinnerung, das gibt's nur als Hardcover. Und in der Klötzchen-Variante,
also 440 Seiten maximal.
440 Seiten sind es 129,95. Mhm. Das ist dann wirklich so teuer, wie es geht.
Ja. So, jetzt darf ich aber endlich was über den Shop erzählen.
Du willst, ja, erzähl du.
Ja. So, das Interessante ist jetzt, wer es schon kennt, zum Beispiel von Café Press oder von Spreadshirt, Blurb bietet ein ähnliches Prinzip an. Und zwar kann man das Buch jetzt in einem Shop verkaufen. Sprich, man kann sagen, liebe Firma Blurb, stell dieses Buch bitte in deinen Shop, sodass es jeder kaufen kann. Und ich möchte an meinem Buch noch so und so viel zusätzlich verdienen. Das heißt, den Preis, den wir gerade genannt haben, das ist der Basispreis. Da,
den zahlt man als Ersteller.
Genau, den zahlt man als Ersteller. Wenn jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme mal das Allerkleinste, 18x18, 40 Seiten, 9,95, und ich sage, ich möchte nochmal 4 Euro dran verdienen, ich sage mal 5 Euro dran verdienen, dann würde das den Besteller 14,95 kosten und ich würde die entsprechenden 5 Euro davon bekommen.
Genau, und die landen dann quasi auf deinem Guthabenkonto. Mhm. Und wenn das Guthabenkonto 17 Euro im Monat überschreitet, ab da bekommst du dann einen Scheck von Blurb mit deinem Gewinn.
Und jetzt kommt das kleine Problem an der Sache, das ist ein US-Dollar-Scheck.
Nein, das ist ein Euro-Scheck. Du kannst ihn noch als Euro bekommen, also als Währung Euro. Ja? Also nicht Euro-Scheck im Sinne.
Okay, das heißt, du bekommst eine, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre nur US.
Nein, das geht auch als Euro. Das Problem ist aber trotzdem, dass du beim Einlösen dieses Schecks möglicherweise doch recht hohe Gebühren zu bezahlen hast, weshalb nicht nur wir, sondern auch viele andere Blurb schon gefragt haben, warum das Ganze nicht via PayPal geht. Das wäre doch viel praktischer.
Oder innerhalb Europa oder Deutschland vielleicht per Überweisung.
Genau. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Grund war. Sie haben auf jeden Fall gesagt, sie haben es geprüft und sie würden es derzeit noch nicht anbieten wollen. Mhm. Also vorerst muss man mit den Gebühren dann entsprechend leben.
Ja. Heißt aber, wenn man ein Buch macht und das jetzt Onkel, Tanten, Familien, was weiß ich, wem zur Verfügung stellen möchte, kann man das auf diese Art und Weise tun. Die können das selber dort direkt per Website bestellen. Das wird dann von Blurb geliefert. Mhm. Blurb produziert nicht nur in den USA, sondern die haben mittlerweile auch in Europa eine Druckerei, die für sie produziert oder für, weiß nicht, ob es eine eigene ist, aber jedenfalls werden die Sachen, die hier in Deutschland bestellt werden, auch in Europa gedruckt und von Europa verschickt. Das geht relativ schnell, also 3-4 Tage, dann war das, glaube ich, da.
Eine knappe Woche, ja, aber das ist auf jeden Fall absolut in Ordnung.
Ja, wie gesagt, die Qualität, die sie liefern, finde ich okay. Das mit dem Shop, naja, muss man sich überlegen. Wir haben unseres in den Shop gestellt. Man kann sich dann als Kunde noch, je nach Optionen, die man ausgewählt hat als Macher, kann sich dann der Kunde noch verschiedene Optionen auswählen pro Buch, also zum Beispiel wählen zwischen Softcover und Hardcover und Hardcover mit Image Wrap.
Man kann auch für jedes Bild quasi getrennt den Gewinn festlegen, den man damit machen möchte. Mhm. Und dann kann man sein Buch entsprechend verschlagworten, in der Kategorie einordnen. Mhm. Man kann ein bisschen Text über den Autor, so eine Art About Us-Seite verfassen. Und was Blurb dann auch macht, also die Mädels und Jungs, die da sitzen, die gucken sich auch regelmäßig die neuen Bücher an und suchen dann auch sozusagen die besten aus und stellen pro Tag sozusagen einen Pick rein, wo sie sagen, das ist jetzt unser Buch des Tages und featuren das quasi.
Also es ist quasi fast so wie so ein kleiner iTunes-Store mit so einer Frontpage.
Ja, ganz genau. Was man bei Blurb nicht bekommt, ist eine ISBN-Nummer. Also wenn man zum Beispiel über einen Anbieter wie Books on Demand geht, dann kann man für sein Buch auch eine ISBN-Nummer bekommen, dass man es also auch über Amazon verkaufen könnte. Das macht Blurb nicht. Die sehen sich nicht als in dem Sinne echten Verlag, sondern nur als Fotobuchanbieter oder als Buchanbieter her, der Bücher druckt, aber nicht als wirklich ein Publisher.
Ja. Die Preise finde ich recht angenehm. Speziell, wenn man so, man muss sich mal ein bisschen umschauen, muss einfach ein bisschen shoppen gehen, für die verschiedenen Anbieter einfach mal schauen, was so geht. Qualität, wie gesagt, stimmt einigermaßen.
Qualität, also ich war ziemlich angetan, wir haben ja alles auf schwarz gesetzt und das schwarz ist immer so ein bisschen so eine kritische Farbe. Also entweder bröselt das Schwarz gerne mal ab, gerade an den Stellen, wo das Papier geknickt wird. Man hat vielleicht mal Blitzer drin.
So weiße Überstände.
Ganz genau. Und in diesem dünnen Buch, was ich mir jetzt als Katalog habe machen lassen, war es tadellos. In unserem dicken Buch hatten wir an ein, zwei Stellen mal so eine ganz kleine Macke im Schwarz, aber überwiegend fand ich die Qualität klasse.
Mhm. Tja, gibt's noch was zu Blurb zu sagen? Also die URL www.blurb.com. Wie gesagt, wir linken da mal hin. Wer möchte, darf sich natürlich auch unser Buch kaufen. Da linken wir auch noch hin. Tja, gibt's noch irgendwas?
Man kann es ermöglichen, dass das Buch mit einer Vorschau durchgeklickt werden kann.
Richtig.
Das ist auf der Seite des Bookstores möglich. Da kann man die ersten 15 Seiten des Buches in so einer Flash-Animation durchblättern.
Genau, und man kann die, glaube ich, sogar noch embedden, also einbetten in andere Webseiten.
Die Animation glaube ich nicht, aber man kann solche Badges machen, die man dann in seine eigene Webseite einbinden kann zum Beispiel.
Na gut, da hast du mehr reingeschaut. Ja, also so viel zu unserem Review von Blurb.
Genau, ich denke, wer mehr wissen will, muss es ausprobieren.
Richtig, also www.blurb.com. Und sobald wir es dann mal geschafft haben, die Buchtests von Boris anzuschauen, können wir auch sagen, wie die sich gegen die anderen schlagen, so von der Qualität her.
Genau. Und ja, eine Sache fällt mir noch ein. Siehst du, wir wollten eigentlich fertig sein. Man kann da auch Gutscheine ordern. Das heißt, wenn man mal jemandem was Gutes tun möchte, man weiß, der hat einen Haufen Fotos auf der Festplatte liegen und der hätte vielleicht mal Lust, die in ein Buch zu verarbeiten. Es gibt da Gutscheine über 30, 50, 60 Euro oder was zu bestellen. Die kommen dann per PDF, die kann man sich einfach ausdrucken und verschenken.
Klasse.
Ja.
Jo, das war es jetzt so umfassend wie möglich in dieser kurzen Zeit. Dann, ja, happy Buchbestelling.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Tja. Siehste wohl. Wie gesagt, nächstes Mal, wenn wir einen Workshop haben und die Bücher dann auch zusammen mit mal alle nebeneinander legen können, dann werden wir auch mal schauen, wie das qualitativ rüberkommt. Also wirklich im Vergleich jetzt mit den anderen Herstellern, und dann können wir darüber nochmal hier reden. Aber generell bieten eine Menge Optionen, genügend Optionen. Ich finde die Preise auch recht angenehm. Aber auch da müssen wir nochmal wirklich vergleichen und dann können wir die mit aufnehmen. Ist auf jeden Fall durchaus eine Option.
Machen wir mal. Was mich auch noch unbedingt interessiert ist, ich glaube bei Saal Digital ist es und inzwischen haben es noch ein, zwei andere, dieses Fotobuch mit echten Fotos. Also da wird nicht mehr gedruckt, sondern wird tatsächlich auf Fotopapier ausbelichtet, auf etwas dickeres Papier. Und die sind dann so angeordnet, die Doppelseiten, dass du keinen Falz mehr in der Mitte hast. Also du hast keinen Bund mehr, sondern die liegen dann ganz plan.
Interessant.
Kannst du dir das vorstellen?
So? So ein bisschen, aber irgendein Knick muss da ja sein.
Ja, du hast in der Mitte
natürlich noch einen Knick. Sonst kannst du das Buch ja nicht zumachen.
Richtig, aber das ist so gebunden, also so zickzack gebunden, dass wenn du es halt aufklappst, diese beiden Seiten völlig plan liegen. Also du hast nicht so eine Wölbung.
Ich finde das interessant, weil ich glaube, dass viel zwischen Druck, also wenn wir jetzt mal Fotografie vergleichen mit diesem digitalen Offset-Druck, jawohl, da ist das Foto wahrscheinlich besser. Also einfach von der Auflösung her, der Offset muss halt mit stärkerer Rasterung arbeiten. Was ich interessant finde, was immer wieder so durchscheint, ist aber, dass da in den Köpfen was Interessantes abgeht, wenn es um Fotos geht, um belichtete Bilder und um Tintenstrahlausdrucke. Wenn man sich so mal so die Haltbarkeit anschaut, so unter Normalbedingungen, dann reden wir beim Foto von üblicherweise ungefähr einem Viertel von dem, was das ordentlich gedruckte Bild hinbekommt. Also der Tintenstrahldruck, der ist in den Köpfen oft weniger wert als das Foto, obwohl er eigentlich qualitativ mindestens so gut ist.
Das kommt wahrscheinlich daher, dass es früher mal so war.
Dass die früheren Tintenstrahldrucker einfach mal ganz schlecht waren, ganz klar, logisch. Das hat sich aber so festgesetzt, und das finde ich so schade, weil du merkst es einfach, wenn du Fotografien verkaufen willst, dann rennst du da oft gegen Wände, obwohl die eigentlich mit einem guten Druck ein besseres Bild bekommen würden als mit einer Ausbelichtung. Und ja, da muss, glaube ich, noch ein bisschen Erziehung gemacht werden. Aber gut, nur so viel dazu.
Aber da wird mich halt mal im Vergleich so ein Fotobuch interessieren mit diesen richtigen Fotoausbildung.
Wie gesagt,
naja, vielleicht testen wir das auch bald nochmal.
Wie gesagt, im Vergleich zum digitalen Offsetdruck durchaus, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. So, jetzt aber.
Wir haben noch Fragen.
Ja. Fragen? Wir haben immer her mit.
Eine schöne kreative Frage von Stefanie. Die fragt, Ferienprojekt eigener Wohnort in Klammern Stadtteil in Bildern festhalten. Habt ihr Tipps für kreative Bildideen? Taffe Frage.
Kreative Bildideen für den eigenen Wohnort. Also wenn ich so ein Projekt angehe, wenn ich sage, ich möchte was in irgendeiner Form schön fotografisch dokumentieren, ja, dann gehe ich meistens so ein bisschen in mich und überlege mir erstmal, was ist es denn, was diesen Ort für mich ausmacht. Also wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, länger nicht da war, welche Sachen sind die Sachen, die sich dann so richtig wie zu Hause anfühlen? Ist es die Kirche? Mhm. Ist es irgendeine Unterführung? Ist es eine Einkaufsstraße oder irgendwelche Gebäude oder Parks oder sonst was? Da würde ich mich dann einfach mal wirklich auf diese Sachen stürzen, die einem so zuerst in den Sinn kommen und die einem wirklich als wichtig erscheinen. Oder du kannst dir alternativen Thema aussuchen, wo du sagst, okay, ich möchte Türen fotografieren oder ich möchte Dächer fotografieren oder ich möchte Antennen fotografieren. Da gibt's heute nicht mehr so viel.
Türen ist verboten, das habe ich schon vor Jahren gemacht.
Deshalb ist es verboten.
Selbstverständlich.
Türen.
Habe ich ein Copyright drauf?
Das glaube ich nicht. man könnte sich zum Beispiel auch sagen, ich möchte Street Photography machen. Ich möchte Leute auf der Straße fotografieren. Das ist bei Orten, die etwas belebter sind, bei größeren Ortschaften ein bisschen besser, also im kleinen Dorf, naja, da weiß spätestens nach 10 Minuten das ganze Dorf, dass du gerade Leute fotografierst und dann ist es auch vorbei. Aber
steht dann sogar in der Zeitung am nächsten Tag.
Genau. Ja, also das wären so ein paar Ansatzpunkte, wo ich sage, Stefanie, da könntest du vielleicht hilft dir das ein bisschen.
Mhm. Also da würde ich dann ergänzend sogar noch dazu sagen, wenn du dir überlegst, was du da machen willst, also hier bei uns in Nordheim wäre es für mich zum Beispiel klar, da ist Fachwerk, da sind alte Straßen, schmale Gassen und solche Geschichten, also interessante in Anführungszeichen Architektur, es ist halt, sind sehr, sehr alte Gebäude, da würde ich also das Fachwerk festhalten. Aber wenn ich dann mal losziehe, das würde ich dir dann auch empfehlen, geh mal einmal los mit der Kamera, um mal so zu gucken, was es denn ist, was es für dich ist, dieser Stadtteil. Dann geh mit einer Kamera los und geh mal nur mit einer Brennweite los. Haben wir schon ein paar Mal erzählt, aber das funktioniert wirklich. Schnapp dir eine Brennweite, eine Festbrennweite, also zum Beispiel 50 mm ist so ein schönes Ding. Pack das drauf und geh nur damit los und schau dir mal deinen Stadtteil durch dieses Objektiv an und hab durchaus mal den Mut, dann eben mit den Füßen zu zoomen. Näher ranzugehen, weiter wegzugehen, dich mal an die Seite zu stellen, schräg nach oben, schräg nach unten zu gucken und solche Dinge zu machen. Da kriegst du vielleicht noch neue Ideen oder neue Blickwinkel, wo du sagst, ach guck mal, das habe ich noch gar nicht gesehen. Mhm. Weil wenn man immer mit einem Weitwinkel zum Beispiel guckt und mit einem Weitwinkel ein Haus aufnimmst, dann kann es dir passieren, dass du zum Beispiel das interessante Schild gar nicht siehst, irgendein altes Ladenschild zum Beispiel. Und wenn du jetzt aber mit einer Festbrennweite losgehst, dann siehst du das unter Umständen eher, weil du ganz anders fixiert bist, auf das Bild zu gucken. Ist so ein Tipp von mir.
Stimmt. Und wer da so ein bisschen auch vielleicht mal unter Anleitung sowas tun möchte, mit solche Dinge ausprobieren und vielleicht auch mal sich ein bisschen zwingen lassen möchte, wer sich so ein bisschen in den Hintern treten lassen möchte, um dann auch mal was Neues zu lernen, der könnte ja theoretisch, potenziell, möglicherweise auch mal einen Workshop besuchen. Haha. Wie war das?
Wie war das? Chris, das war eine super Überleitung. Richtig.
Der Grund, warum wir das heute nochmal so schön ausrollen, das Thema, ist, dass jetzt alle Happy Shooting Workshops für 2009 buchbar sind. Und es gibt eine riesengroße Überraschung. Nee, alle Workshops sind tolle Überraschungen natürlich. Und einer ist schon ausverkauft, nämlich.
Also die große Überraschung ist, dass wir diesmal alle Workshops unter einem bestimmten Schwerpunktthema haben. Das war so ein Wunsch im letzten Jahr und auch schon davor von den Workshop-Teilnehmern, irgendetwas zu machen, was auf bestimmte Themen aufbaut. Mhm. Irgendwelche Schwerpunktthemen zu finden. Das haben wir dieses Jahr komplett durchgezogen.
Und die andere große Überraschung ist, dass wir einen Workshop in der Hauptstadt machen. Wir machen
in Berlin.
Juhu. Am 3. April den Hauptstadt-Workshop Berlin und der wird unter dem Thema Street Photography und Industriefotografie stehen.
Und da gibt es eine große Überraschung, nämlich?
Richtig, wir haben also zum einen findet der statt in Berlin-Mitte. Wir sind noch, der Ort ist noch nicht ganz 100% klar, könnte aber sogar Friedrichstraße sein. Und wir haben eine Sonderführung im Flughafen
Tempelhof.
Der wurde im Oktober erst zugemacht. Der steht also leer. Das ist ein Riesengebäude mit Landesstadtbahn und so weiter, mit Hangars und großer Eingangshalle. Und wie man es eben so kennt, das ist so ein monumentales Ding, was da steht. Und dieser Flughafen ist geschlossen. Und wir werden eine Führung dort bekommen. Und zwar
eine exklusive Führung,
eine spezielle Führung für uns. Die wird extra verlängert. Ich glaube, die wird auf jeden Fall 4 Stunden gehen. Also wir werden uns da 4 Stunden als Hauptexkursion auf dem Workshop dann mal so einen ganzen Nachmittag quasi dort tummeln. Und die Bilder, die ich da bisher so gesehen habe von ein paar Leuten, die da waren, der Thomas aus Berlin hilft uns ein bisschen, das zu organisieren. Der hat mal so ein paar Bilder geschossen, weil der war extra schon mal auf der kleinen Führung, die eigentlich nur 2 Stunden dauert, und hat uns da ein paar Bilder gezeigt. Und musst jetzt einfach mal vorstellen, diese riesengroße Eingangshalle, menschenleer, du bist da alleine quasi. Oder ist auch überhaupt kein Problem, ist ja nicht mehr sicherheitsrelevant, ist also bei der Führung auch überhaupt kein Problem, mal raus auf die Runway zu gehen, mal auf diese riesengroße, was weiß ich, wie breit das ist, auf die Runway oder in so ein Hangar, oder da gibt's unglaublich viele Ecken, an die du gar nicht kommst, die Katakomben unten drunter. Da ist ja so ein richtiges Schienensystem unter dem Flughafen zur Versorgung und so weiter.
Kriegt man quasi mal einen richtigen Blick hinter die Kulissen.
Und dann gibt's eben da Fotomöglichkeiten, die kriegst du eigentlich nicht mehr. Und nachdem jetzt wieder der Streit kocht über was passiert mit dem Flughafen, könnte das potenziell sein, dass es überhaupt in ein paar Monaten schon nicht mehr möglich ist, sowas zu tun. Also wir sind auf jeden Fall happy, dass wir diese Sonderführung da organisieren können. Die ist im Preis enthalten. Wen das interessiert, einfach auf happyshooting.de gehen und da ist oben ein großer Link Workshops und da findet ihr dann die Details. Aber wir haben ja noch mehr Workshops.
Richtig. Es gibt übrigens auch, jetzt wo wir das aufnehmen, ist ja Dienstag, wir haben also heute ja die Webseite online gestellt, über Twitter bekannt gegeben, dass dieser Berlin-Workshop nun stattfindet. Und wir haben jetzt schon, das war kurz Minuten, nachdem das online war, 2 Anmeldungen, oder?
Wir haben mittlerweile 3 Anmeldungen für Berlin.
3 Anmeldungen.
Ich schaue gerade mal nach. Ja, es sind immer noch 3. Also der wächst, die Teilnehmerzahl wächst ganz gewaltig. Ich hoffe mal, dass wir, also ich...
Hoffentlich ist die am Donnerstag überhaupt noch frei.
Ich denke schon, aber wir haben auch den begrenzt auf 20 Teilnehmer. Damit es einfach noch ein bisschen kuschelig bleibt, nicht wahr?
Genau. Dann haben wir, also der ist im April, hast du schon gesagt, 3. 4.
3. April, 3 Tage lang, richtig.
Genau, ab dem 3. April. Dann haben wir im Juni, 12. Juni, hier in Northeim, in der ehemaligen Brauerei, und bevor es eine Brauerei war, war es so ein großer Schutzwall, so eine Schutzanlage. Da unten im ehemaligen Badehaus, das ist ein großer Raum, der jetzt so für Veranstaltungen genutzt wird. Den haben wir gekriegt und da werden wir forschen. Happy Shooting forscht. Das heißt, wir gucken uns mal an, wie man mit einfachen Mitteln teures Studio-Equipment eigentlich ersetzen kann, wie man damit umgehen kann. Geht auch so ein bisschen in die Richtung mit mobilen Blitzen arbeiten und Studio-Geschichten machen, auch draußen einsetzen.
Auch mal selber was bauen.
Wir werden selber was basteln, richtig. Wir werden, müssen mal gucken, was wir so alles bauen. Gucken wir mal ein bisschen, wie die Interessen da sind von den Leuten, die sich anmelden. Der ist jetzt auch offen, das heißt, da könnt ihr euch jetzt auch anmelden, PDF runterladen und zu mir schicken.
Tja.
Dann geht's da weiter.
Und dann geht's am 31. Juli noch einen in Tübingen und der hat das Thema Mensch, weil schlicht und einfach, man fotografiert einfach Menschen ganz oft, ganz viel, sei das jetzt Porträts, sei das jetzt die Kinder, sei das, was weiß ich, also Menschen sind eigentlich fast immer auf Bildern irgendwo mit drauf und das kann man gut machen, man kann es aber auch ganz schlecht machen und wir wollen einfach den Leuten, die sich da anmelden, ein bisschen vermitteln, wie man jetzt mit Menschen umgeht vor der Kamera und zwar auch ruhig mal ein bisschen im Studio, mal eine Porträtsession, mal Candid-Fotografie, also die versteckte Fotografie. Da gehört dann auch so ein bisschen noch die Street-Fotografie dazu. Also Oberbegriff Mensch. Dann am 14.09. der Kloster-Workshop ist dicht, ausverkauft. Mhm. Also man kann sich noch anmelden, aber da landet ihr höchstens auf der Warteliste, falls dann doch noch jemand
ausfällt. Könnte ja sein, dass jemand ausfällt, genau.
Ja, und dann hast du noch einen in Northeim?
Richtig, im Oktober, ab dem 2.10., auch wieder 3 Tage, also 2., 3., 4., auch wieder im Badehaus Northeim, also im ehemaligen Badehaus Northeim. Da geht es auch wieder rund um das Licht. Da werden wir allerdings nicht basteln, sondern da werden wir das Licht mal ganz gezielt einsetzen. Wir werden mal gucken, was man mit vorhandenem Licht machen kann, mit Studiolicht und mit Strobist-Licht, also mit mobilen Blitzen.
Und mit Reflektoren und mit
ja, alles, was dazugehört.
Vielleicht sogar Kerzenlicht mal schauen. Ja, und wem das alles noch nicht reicht, dann der darf sich vielleicht noch ein bisschen umtun. Und zwar werde ich im September, im Juli, August und September jeweils zwei Workshops anbieten in Tübingen. Das sind so Einsteiger-Workshops, also da braucht man überhaupt keine Kenntnisse mitbringen. Und dann jeweils, also zweitägig Einsteiger-Workshop mit drauffolgendem Aufbau-Workshop, wer dann weitermachen möchte. Ja, ich dachte, ich mache einfach mal was, wo man so richtig als blutiger Anfänger hinkommen kann. Einzige Voraussetzung dafür ist eine Digitalkamera, egal was für eine. Und ja, das ist vielleicht für die meisten Zuhörer hier schon wieder irgendwo zu low level, aber falls ihr jemanden wisst, der da vielleicht Interesse dran hat, oder schickt mal die Tante vorbei oder die Mama, oder da wird übrigens bei einem wird auch meine Mutter dran teilnehmen übrigens. Das ist, und Monis Mutter. Wir werden also wirklich da. Da sprechen wir dann quasi auch so die ganz normalen Leute an, die vielleicht nicht mal diesen Podcast hören, aber vielleicht auf irgendeine andere Weise drüber
rausfinden. Klasse. In dem Zusammenhang suche ich übrigens immer noch jemanden aus dem Bereich, sag doch mal still. Ich will doch wieder Urlaub machen auf der Insel. Rügen. Genau, also ich suche immer noch jemanden im Bereich Rügen, der mir helfen kann, eine Örtlichkeit vor Ort zu finden für einen kleinen Workshop, für so einen Wochenend-Workshop. Also wenn jemand von euch da aus der Gegend kommt und jemanden kennt, der einen Raum hat, ja, für, weiß ich nicht, 15 Leute maximal vielleicht, der soll sich einfach mal bei mir melden.
Klasse.
Dann kriegen wir da auch noch was hin.
Nicht schlecht. Dann teilen wir uns quasi so den Norden und Süden auf.
Ja, genau.
Das ist gut. So, jetzt aber genug Werbeblock hier. Wen es interessiert, happyshooting.de/workshops, und da ist dann alles zu finden mit Anmeldeformularen, mit allem drum und dran.
Super.
So, jetzt haben wir noch
jetzt,
ein paar Sachen zu verschenken. Nee, wir haben erstmal noch einen Nachtrag von Marc.
Ich habe erstmal noch was aus Twitter hier, ganz kurz.
Oh, stimmt.
Und zwar Jandrea fragt, macht ihr eher virtuelle Kopien oder Snapshots in eurem Lightroom-Workflow für verschiedene Versionen eines Bildes? Also ich mache virtuelle Kopien.
Ich auch, ganz klar. Also eine virtuelle Kopie in Lightroom ist, ja, ist schnell gemacht, wenn man sich da den Tastatur-Shortcut, ich glaube, das ist auf dem Apple Command, Apostroph oder sowas, kann man die quasi mal eben schnell machen, kann mit rumspielen, ohne das, die anderen Versionen davon zu verändern. Und wenn man dann wirklich sagen möchte, wenn man dann wirklich zu viele auf dem Bildschirm hat und es einem dann zu viel wird, was man da so vor sich sieht, dann kann man die auch nochmal gruppieren in sogenannten Stack zum Beispiel.
Also ich mache deswegen die virtuellen Kopien, weil ich tatsächlich diese verschiedenen Entwicklungen auch benutzen möchte. Ich möchte also zum Beispiel einmal das Schwarz-Weiße exportieren und einmal eine Farbe exportieren und einmal so einen Grunge-Look exportieren. Und diese Snapshots, die benutze ich eigentlich eher, wenn ich bei einem Bild am Entwickeln bin, dass ich sage, das gefällt mir schon ganz gut, jetzt will ich noch eine Kleinigkeit mal ändern oder ein bisschen mit dem Pinsel spielen, dann mache ich einen Snapshot, damit ich dann nicht irgendwie, weißt du, wenn du ein bisschen am Sättigungsregler drehst oder an den Farbreglern drehst, dann hast du sofort zig Einträge in dieser Historie. Damit ich da nicht suchen muss, bis wohin ich zurück muss, gehe ich dann auf den Snapshot zurück. Das ist so meine Arbeitsweise.
Mhm. Noch eine Frage aus Twitter, und zwar Tom O. schreibt, Frage, ihr benutzt keine Filter als Schutz, wie verhindert ihr das Zerkratzen, außer Gegenlichtblende verwenden? Also zum einen heißt es Streulichtblende.
Genau, ich mache die. Na gut, die Gegenlichtblende mache ich auch drauf, also die Schutzkappe.
Das ist vorne. Der Schwarzfilter.
Dann fotografiere ich aber nicht, sondern dann transportiere ich sie.
Genau. Also das Verkratzen, wenn dann, wie gesagt, also die Streulichtblende ist essentiell natürlich, die hilft da, die hilft auch gegen Regen auf dem Objektiv. Das zweite ist versichern. Zum Beispiel. Also wer seine Kamera versichert hat, da ist dann auch in der Regel ein Frontelement verkratzen mitversichert, das heißt, man kriegt's repariert. Außerdem, wenn man, ich sag mal, wenn einer ein Objektiv hat für 1.500 €, da kostet das Auswechseln, selbst wenn man selber zahlen müsste, der Frontlinse vielleicht 150 bis 200 Euro, so grob. Also im Verhältnis zu den Kosten des Objektivs ist es nicht wirklich teuer. Aber das ist eher für die Profis natürlich. Ansonsten, ja, ein bisschen vorsichtig sein. Das, der Grund, warum wir keine Filter verwenden, liegt ja hauptsächlich darin, dass, also Schutzfilter jetzt, liegt ja hauptsächlich darin, dass ich habe da ein teures Objektiv und eine teure Kamera und vor jedes Bild, bei jedem Bild steckt irgendwo so dieses Stück Glas im Lichtpfad, was nochmal zusätzlich Reflexionen macht, was in irgendeiner Form dem Bild in der Regel nicht wirklich gut tut.
Genau.
Ja. Und
potenzielles Problemquelle.
Filter sind oft eine potenzielle Problemquelle. Wir kriegen immer wieder Bilder geschickt von Leuten, gerade so klassisches Beispiel, Bilder vom Weihnachtsbaum und plötzlich sind da doppelt so viele Lichtchen drauf. Was passiert? Das ist eine Reflexion vom Frontelement der Kamera, des Objektivs auf den Filter und von dort wieder zurück in die Kamera und dann, ach, es ist einfach, manchmal ist es ein Graus. Das
passiert sogar, wenn die richtig gut vergütet sind. Mhm. Also man kann nicht alle Probleme mit Vergütung lösen. Ich habe auch schon Bilder gesehen von Leuten, die gesagt haben, ach Mensch, ich dachte, das Objektiv ist so toll, aber guck mal hier, die Bilder sind so flau. Mhm. Und da habe ich dann tatsächlich Ausschnittsvergrößerungen gesehen und das war wirklich flau. Und dann stellte sich nach ein bisschen hin und her ge-E-Mail raus, dass da ein UV-Filter drauf ist. Mhm. Dann habe ich dann gesagt, nimm mal den UV-Filter runter und mach das nochmal, wenn das Wetter wieder ungefähr genauso ist. Und siehe da, knacke scharf.
Siehste.
Also war einfach ein schlechter Filter in diesem Fall, aber man sieht, das Ding kann erstmal Probleme verursachen, auf die man vielleicht gar nicht so schnell kommt.
Jo.
Also ich habe auch gar nicht so viel Angst vor Kratzen auf der Frontlinse, weil so schnell machen die sich gar nicht sichtbar.
Also selbst wenn du einen drauf hast, dann siehst du den erstmal nicht unbedingt in deinem Bild, weil da wird nicht hinfokussiert. Das Schlimmste, was durch einen Kratzer auf der Frontlinse passieren kann, ich habe jahrelang mit meiner altes 80 bis 200, was ich, bevor es mir geklaut wurde, hatte vorne auf dem Frontelement einen schönen Kratzer, ziemlich zentral sogar. Und das Einzige, worin sich es, wenn überhaupt, bemerkbar gemacht hat, war in einem unglaublich minimalen Abfall im Gesamtkontrast des Bildes. Aber ich habe jetzt das mittlerweile, ja, den Nachfolger, weil ich es mir wieder gekauft habe, und das hat keinen Kratzer und ich sehe keinen Unterschied zwischen den Bildern. Also dass der Kratzer, ja, der tut zwar wahrscheinlich selber in der Seele tief drinnen weh, aber den Bildern tut er in der Regel eben nicht weh.
Ja. Jo. Lieber ein Kratzer als ein Filter. So.
Der Spruch ja. des Tages.
Genau.
So,
das könnte schon der Sendungstitel werden.
Ja, jetzt haben wir aber noch einen Nachtrag und zwar von Marc.
Ja, der Marc. Das ist der Gewinner von der Ja-Aufgabe. Du erinnerst dich an dieses Foto von dem Blatt Papier, wo so Linien eingezeichnet waren, die so eine Wachstumskurve von Babys zeigen. Ja,
richtig.
Er schreibt, hallo Boris und Chris, zum ersten Mal mitgemacht und schon gewonnen. Wow, was für ein Zufall, in Klammern und Ansporn. Mhm. Das Ganze wurde im Blendenmodus aufgenommen, also Blendenvorwahl nehme ich an, zusammen mit einem entfesselten Blitz mit einer LumiQuest SB3. Das ist so eine Softbox, die man auf diesen mobilen Blitz draufstecken kann. Die abfotografierte Seite ist der Anhang Längentabelle des Kinderbuches Babyjahre von Remo H. Lago.
Ach nee, okay.
Es stellt die Wachstumstabelle eines Kleinkindes dar, inklusive der Perzentilen.
Ja, ich weiß nicht.
Ich bin kein Mathematiker. Ein durchschnittliches Kind würde sich auf der 50%-Linie befinden. Das Ganze ist in einer 10-minütigen Session entstanden, wo ich einerseits endlich nun einmal eine Aufgabe mitmachen wollte und andererseits meine Softbox austesten wollte. Besten Dank für eure Kritik. Nur eine Bemerkung, respektive eine Frage. Erwartet man ein weißes Papier?
Ah, genau.
Das Original ist alles andere als weiß, sondern gelblich.
Siehste mal, also wir hatten ja da einfach erwartungsgemäß, ich erinnere mich dran, gesagt, das Papier sollte man schon als weiß sehen und erkennen, weil Papier eben in der Regel weiß ist. Wenn es das Original gelblich ist, dann heißt das, dass wir da keine Referenz natürlich dafür haben. Und dann wird es umso schwieriger festzustellen, was das ist. Frage ist natürlich jetzt, was macht die Kamera mit so einem gelben Papier? Sieht die das als Umgebungsfarbe und versucht das dagegen zu korrigieren mit dem automatischen Weißabgleich?
Richtig.
Tja.
Da muss man gucken. Also grundsätzlich auf die Frage würde ich erstmal mit Ja antworten. Also wenn man ohne Referenz ein Blatt Papier sieht oder auch ein, sagen wir mal, modern aussehendes Buch, wenn man da eine aufgeschlagene Seite sieht, dann würde ich jetzt schon erwarten, dass das ein weißes Blatt ist. Anders sieht es aus, wenn man jetzt eine Referenz hat. Also wenn man jetzt eindeutig sieht, ah, das ist eine alte Schatzkarte, da sind irgendwie ausgebrannte Ränder dran. Oder, boah, das ist so ein altes in Leder Einband und mit Gold beschlagener Umschlag. Und das ist so ein altes Buch mit so altdeutschen Lettern oder mit irgendwelchen Ornamenten da reingezeichnet. Ein großes Buch, dann würde man schon sagen, naja, das ist bestimmt ein sehr altes Buch, das ist bestimmt vergilbt. Also da hat man dann irgendwie einen Bezug dazu. Aber wenn das fehlt, würde ich jetzt als Betrachter erwarten, es ist weiß.
Richtig.
Wenn es das nicht ist und man möchte es dann auch als gelb zeigen, kann ja durchaus sein, wenn das so sein soll, dann würde ich tatsächlich darauf achten, was der automatische Weißabgleich da macht. Und entweder den Weißabgleich selber machen, indem du nämlich in das Licht eine Graukarte legst, oder eine der diversen anderen Möglichkeiten, die wir in den vergangenen Folgen immer wieder besprochen haben. Das heißt, du machst explizit einen Weißabgleich auf etwas Neutrales und dann wird das auch als gelb durchkommen. Dann musst du aber trotzdem noch die Belichtung berücksichtigen, weil dann kann es trotzdem sein, wenn es ein sehr heller Gelbton ist, dass die Kamera sagt, ach, da machen wir jetzt mal 50% gelb draus. Mhm. Dann hast du auch noch nicht viel gewonnen. Also da musst du mal schauen.
Jo.
Ja, aber er schreibt weiter, bezüglich des Preises, es ging um diese DVD, Galileo und so, würde ich diese gerne für eine neue Aufgabe weiter verschenken.
Ach, schön.
Weil, er schreibt nämlich, das fand ich ganz lustig, ich benutze keinen Photoshop, sondern höchstens ab und zu mal GIMP und bei 2,5 Kindern beschränke ich mich auf das Fotografieren, nicht auf das Bearbeiten.
Ja, so viel zum Thema.
Ja, und wir werden ihn sehen im Workshop, auf dem Workshop im September, da hat er sich nämlich angemeldet. Also Marc, bis dahin. Ja, das bedeutet, dass der Gewinner der Aufgabe Schatten, die läuft nämlich noch bis heute. Mhm. Das heißt, da werden wir nächste Woche einen Gewinner ziehen und dieser Gewinner wird dann diese DVD bekommen.
Klasse. So, und die neue Aufgabe, die jetzt losgeht und noch bis zum 26. Januar läuft, heißt Licht.
Holla.
Letztes Mal war Schatten, diesmal ist Licht. Haben wir das schon? Nee, haben wir noch nicht, oder?
Ich überguck gerade, unmöglich haben wir, aber Licht haben wir noch nicht. Na dann.
Na dann.
Also ich schreibe es hier gerade mal rein. Dann haben wir also die neue Aufgabe, heißt Licht. Das ist dann bei Flickr bitte in die Happy Shooting Gruppe mit dem Tag HS Licht.
Es wird immer schwieriger, neue Aufgaben zu finden.
Och, da fällt uns noch ein bisschen was ein. Mhm. Ja, ich hab schon wieder ein paar tolle Ideen. Ich muss mir die mal irgendwo notieren. Gut, also, ich freue mich drauf, ein paar tolle Bilder zu sehen. Bei Schatten gab es auch starke Ideen schon. Also da bin ich mal gespannt, wer da gewinnt. Mhm. Ja, haben wir noch was bei Twitter? Nee, ne? Müssen auch Schluss machen. Ja, lange Sendung. Das
ist wieder mal eine sehr lange geworden.
Genau, wir wollen jetzt nicht permanent lang werden.
Ich habe gerade gesehen, dass wir für Berlin jetzt 4 Anmeldungen haben.
4 Anmeldungen.
Na super. Heißer, hoffentlich können wir dann Donnerstag überhaupt noch irgendjemand reinnehmen. Scheiße, das ist unglaublich. Dann würde ich sagen, fleißig anmelden, die Workshops.
Wir freuen uns auf euch, genau.
Und dann bis nächste Woche.
Genau, viel Spaß beim Fotografieren. Macht's gut. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Guck mal, beide DSL-1000 schon geht synchron. Ja.
Über Dingens, in den Dingens, Dongens, du weißt schon was.
Ja, dann Moni sagt Dongens. Mal.
So, ich habe keine kleinen Zettel. Ich muss einen großen Zettel nehmen.
Wozu brauchst du kleine Zettel?
Ach, Zettel kann man immer gut gebrauchen. In so vielen Ecken muss ich hier Zeug nachfahren. Gebe ich jetzt noch so mehr?
Wirklich? Ja, das ist nichts für so einen Chaotenkopf wie deinen.
Schnauze.
Da muss man mit Struktur rangehen.
Hör du mir auf mit Struktur. Ich habe hier Struktur und wie viel, das glaubst du gar nicht.
Ich verliere meine gerade. Ja. Gerade hatte ich eine Idee. Und schon ist sie da weg.
Ich sag so jetzt nichts. Ich sag jetzt nichts.
Ich bin so ein Zetteltyp, weißt du? Ich habe einen 24-Zoll-Monitor und ich brauche Zettel.
Mhm. Das ist quasi so, das sind die Post-it-Notes, die du so rund um deinen Monitor klebst.
Ja, das mache ich manchmal.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic. www.nsonic.de podcast.de.
Photocastnetwork.com, your photography resource in the podosphere. Photocastnetwork.com.